3, 2, 1.
The People Equation, der FPS Finance People Solutions Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetzstück. Zweimal im Jahr kann Mitarbeiter führen besonders herausfordernd sein, beim Jahresfeedback und im Gehaltsgespräch. Heute bekommt ihr Tipps, wie ihr diese beiden Crunch-Time-Dates entschärft und besteht, indem ihr vorher die richtigen Informationen sammelt. Weckt das euer Interesse? Dann begrüße ich euch ganz herzlich bei einer neuen Runde des TPE-Podcasts. Wieder an meiner Seite meine beiden wunderbaren Co-Hosts, der Headhunter Paul Taaf und der Positive Leadership Coach Jens Arzleben. Hallo ihr zwei.
Moin.
Moin, moin.
Wir drei haben heute Besuch von einem echten Verhandlungsprofi, der meistens im Hintergrund mitmischt, heute bei uns aber ins Rampenlicht tritt. Herzlich willkommen, Fuad Forghani.
Ja, guten Morgen.
Fuad, bei was für Anlässen wirst du denn üblicherweise gerufen, um das Verhandlungsteam zu verstärken? Womit verbringst du so deine Zeit im Alltag?
Womit ich meine Zeit im Alltag verbringe, ist ein anderes Thema, aber bei den Verhandlungen. Ich mache den Job ja seit 20 Jahren, also das sind alle Arten von Verhandlungen. Das können Einkaufsverhandlungen sein, Verkaufsverhandlungen, Machtkämpfe intern oder mit anderen Firmen, Kooperationsverhandlungen oder Tauziehen mit der Regierung. Da gibt es keine Limits und ich werde immer dazu gerufen, wenn die Verhandlung schwierig ist. In der Regel ist das Kind in den Brunnen gefallen und dann ruft man mich dazu.
Ich habe gehört, dass du auch schon mal bei einer Geiselnahme oder bei einem Banküberfall dabei warst, bei so kriminellen Geschichten. Stimmt das auch?
Bei einem Kidnapping habe ich im Ausland einmal das Team beraten. Wir haben versucht zu eruieren, wie die Motive der Kidnapper sind. Aber im Kern ist das nicht mein Geschäft. Ansonsten berate ich ausschließlich im wirtschaftlichen Bereich.
Da bist du der perfekte Gast. Jungs, interessanter Gast, den wir heute hier haben. Was meint ihr?
Ja, unbedingt. Absolut. Mega. Kommunikation in schwierigen Gewässern. Fantastisch.
Ich freue mich, viel zu lernen vorher von dir. Ich möchte nach dem Podcast noch schlauer sein, als ich es bereits bin. Das Thema ist faszinierend. Ich meine, wir haben ja alle verhandelt, unseren Leben, ob es unser eigener Gehälter war, ob es Mitarbeitergehälter war oder anders. Nicht nur um Geld, sondern grundsätzlich Verhandlungen vielleicht über Abmahnungen oder keine Ahnung. Also insofern freue ich mich richtig drauf.
Dann nutzen wir die Zeit mit Vorhand weise und effizient. Wären wir bei TikTok, würde ich dich jetzt um die drei Top-Tipps für Gehaltsverhandlungen fragen. Aber es ist gut, dass wir uns etwas mehr Zeit nehmen. Schließlich bist du der Meinung, dass Führung eine dauerhafte Verhandlung darstellt, also nicht nur zweimal im Jahr, wenn es ums Geld geht. Was genau hat deiner Meinung nach Führung denn mit Verhandeln zu tun?
Jedes Tauziehen um Motive und Interessen braucht eine Verhandlung. Das heißt, dort, wo wir Interessenkonflikte haben, haben wir zwei Lösungsmöglichkeiten, Kriege oder Verhandlungen. Und das Tauziehen um Motive und Interessen ist das tägliche Brot eines Managers. Das heißt, Manager, Top-Manager, das sind nichts anderes diese Leute als gute Verhandler, wenn sie gut sind. Und deshalb ist das Verhandeln unabdingbar für diese Leute.
Das unternehmerische Beziehungsgeflecht, in dem eine Führungskraft agiert, ist ja extrem komplex. Da sind ja Stakeholder ohne Ende drin. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigen Stakeholder für eine Führungskraft, in deren Kontext er oder sie sich jeden Tag bewegt in den Gesprächen?
Also grundsätzlich ist es so, bei einer Verhandlung müssen wir immer schauen, wer sind die Entscheidungsträger und Beeinflusser auf der anderen Seite? Und das kann immer variieren. Es kann sein, dass ich mal eine Verhandlung habe als Abteilungsleiter mit meiner eigenen Gruppe und dann ist das Stakeholder der Teamleiter. Aber es kann auch sein, dass ich intern mit der Geschäftsführung als Abteilungsleiter verhandle und die Stakeholder sind in diesem Fall beispielsweise der CFO und der CEO. Das heißt, das kann je nachdem, wie die Verhandlungslandschaft gestrickt ist, variieren. Das macht auch das gute Verhandeln aus, dass ich immer erst einmal Transparenz in meine Landschaft reinbringe, verstehe, wer sind die Entscheider, wer sind die Beeinflusser, wie sind die Machtverhältnisse, damit ich richtig manövrieren kann.
Freund, was ermöglicht dich, diesen Beruf auszuüben? Was hast du dann gelernt?
Du bist ja jeder Paul, aber das ist die typisch deutsche Frage eigentlich. Ich habe im Rahmen eines Business Administration Studiums Verhandlungsmanagement mitstudiert. Aber,
studiert.
Ja, aber Studium ist Studium. Das ist noch nicht einmal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn jemand Verhandlungsmanagement studiert hat, dann weiß er erst einmal gar nicht. Er weiß nur, dass es das Thema gibt. Dieses Thema ist so weitgriffig, das kann man nicht über ein Skript abdecken. Verhandlungsmanagement war mein leidenschaftliches Thema, war mein persönliches leidenschaftliches Thema. Ich habe über 5-6 Jahre mich intensiv, leidenschaftlich mit dem Thema beschäftigt, weil es mich selbst interessierte, weil ich selbst ein sehr schlechter Verhandler war. Und dann ist es so, wenn man sich Know-how aneignet, indem man vielleicht Bücher liest, indem man selbst analysiert, dann ist das erst einmal Know-how. Das heißt Wissen, aber das ist noch nicht verstanden. Und das bedeutet wiederum, dass man das Erfahrene durchleben muss. Das heißt, du musst Systeme aufbauen, Techniken, Methoden, du musst das durchleben und emotional verdauen. Dann bist du in der Lage, diese Methoden umzusetzen. Das heißt, was ich dir sagen will, das ist ein langer Weg, um wirklich gut verhandeln zu können und ein Verhandlungsberater werden zu können.
Jetzt reden wir hier über normale Leute, die das nicht studiert haben, die nicht jahrelang Erfahrung haben. Der ganz normale Vorgesetzte, der mit seinen Mitarbeitern ein Gespräch führen will, oder der Mitarbeiter, der seinen Vorgesetzten vielleicht davon überzeugen will, einen anderen Weg einzuschlagen. Paul, Jens, ihr habt da viel mehr Erfahrung als ich. Wie habt ihr es erlebt, in diesen Situationen zu sein, wo ihr als Vorgesetzter oder als Investor oder Eigentümer, wie auch immer, zu jemandem gegangen seid, in eine schwierige Verhandlung, wo ganz andere Erwartungen da waren? Die wollten von euch viel mehr, als ihr bereit wart zu geben oder als ihr geben konntet. Wie oft habt ihr das erlebt in eurer Laufbahn und wie schwierig empfandet ihr das?
Naja, ich meine, das hast du ja immer, weil in der Regel die Interessen ja gegengerichtet sind. Ne? Also wenn du ein Unternehmen kaufst, dann willst du so wenig wie möglich zahlen und der andere will so viel wie möglich rauskriegen. Das kann nicht weiter auseinanderliegen. Und natürlich ist die Frage, wo gibt es Common Ground? Wo gibt es ein Geben und ein Nehmen? Was sind die Zonen, die man sich selber gibt, aber auch dem anderen abverhandeln kann, wo es ein Aufeinander zugibt. Und nur wenn es ein Aufeinander zugibt, gibt es überhaupt die Möglichkeit eines Verhandlungserfolgs. Und da gehört natürlich auch dazu, also aus meiner Sicht, dass du den Gegenüber erstmal ernst nimmst, dass du auch auf Augenhöhe mit ihm verhandelst und nicht meinst, aus einer Position der Stärke heraus dominieren zu können. Da gibt es natürlich unterschiedliche Charaktere und das hat mal mehr oder mal weniger gut funktioniert. Aber dieses Tauziehen, was der Ford sagte, das kann ich extrem gut nachvollziehen. Das spüre ich körperlich immer noch.
Was ich bei Gehaltsverhandlungen oder Jahresgesprächen immer so besonders fand, und deswegen finde ich es auch gut, dass wir heute diesem Thema die Zeit widmen, man hat ja eigentlich das gleiche Interesse als Vorgesetzter und will man ja, dass der Mitarbeiter möglichst happy ist und möglichst viel Anerkennung bekommt für seine Leistung. Und der Mitarbeiter will möglichst viel Anerkennung für diese Leistung bekommen. Und jetzt gibt es aber immer jemanden drüber, den Vorgesetzten, den CFO, die Personalabteilung, die das Ganze sehr stark einschränkt und sagt, du darfst nicht mehr geben als 4% zum Beispiel oder 150 Euro im Monat oder sowas. Wie ist es denn vor zu verhandeln in einem so stark begrenzten Rahmen, in dem man eigentlich sich gar nicht bewegen darf, weil andere Stakeholder schon genau vorgeben, wo man landen muss?
Also es ist bei hausinternen Verhandlungen, das heißt Verhandlungen, die innerhalb eines Unternehmens stattfinden, ist es sehr üblich, dass mehrere Verhandlungsgeflechte einander beeinflussen. Ich habe eine Verhandlung mit meinen Mitarbeitern, aber die Personalabteilung gibt mir zum Teil vor, was mein Budget ist. Insgesamt allerdings müssen wir schauen, bei einer Gehaltsverhandlung, worum wird verhandelt. Ich habe einen Mitarbeiter und ich verhandle einmal um das, was ich als Mehrwert bekomme, nicht als Leistung. Und das wird von mir durch Gehalt honoriert. Und da muss ich auch verstehen, wie die Machtverhältnisse sind. Das heißt, welche Alternativen hat dieser Mitarbeiter zu mir, wenn er nicht mehr bei mir arbeiten möchte? Welche Alternativen habe ich zu dem Mitarbeiter, wenn er mich verlässt, wenn ich ihn nicht mehr habe? Und wie sind die Abhängigkeiten? Wie ist unsere vertragliche Situation? Wenn ich beispielsweise einen Mitarbeiter habe, der Mehrwert der Leistung ist nicht besonders hoch, ich kann Alternativen dazu finden, habe ich viel Macht. Und es ist töricht, bei einer Verhandlung die Macht nicht auszunutzen. Natürlich will ich auch die Beziehung nicht belasten. Ich habe eine laufende Beziehung, das bestimmt meine Strategie auch. Also ich will eh Kompromisse und Win-Win. Aber das ist ganz anders, als wenn ich einen Mitarbeiter habe, der eine besondere Leistung erbringt. Ich habe keine Alternativen zu dem und das ändert die Machtverhältnisse. Das heißt letztendlich unterm Strich, die Art und Weise, wie ich da manövriere bei einer Gehaltsverhandlung, ist abhängig von den Rahmenbedingungen. Und dazu kommt noch der Aspekt, dass mir die Hände gebunden sind, weil ich ein limitiertes Budget habe. Aber da habe ich ja viele weitere, ich sag mal, Ersatzmöglichkeiten. Ich kann viele andere Arten von Honorierungen vornehmen. Zugleich ist es aber davon abhängig, wie die Motive des Mitarbeiters sind. Da habe ich einen Mitarbeiter, der ist eh darauf aus, in wichtigen Projekten, Sitzungen mit eingebunden werden. Und der andere will eher mehr Freizeit, mehr Freiraum. Also es ist wichtig, sehr wichtig, auf die Motive des anderen einzugehen, diese erst einmal zu verstehen. Und ganz kurz und knapp nochmal hierzu zu dem Verstehen. Die wichtigste Fertigkeit beim Verhandeln ist das Zuhören. Und Zuhören bedeutet zu verstehen, zu hören, was er nicht sagen will. Und ich kann nochmal später, wenn die Zeit passt, noch ein Beispiel dazu bringen. Das heißt, was ich genau damit meine mit dieser Art von Zuhören. Der Vorgesetzte muss in einer Art zuhören und die Motive des anderen verstehen, dass er sie passend mit seinen Mitteln adressieren kann. Und wenn im Kontext von Budget sein Rahmen limitiert sind, dann kann er eben andere Honorierungen darbieten, die aber die Motive des anderen treffen müssen. Ansonsten ist das vergebene Liebesmühe.
Du hast die Frage, Michael, an Jens und an mich gestellt, Erfahrungen in Verhandlungen. Ich muss sagen, bei mir ist das eine Mischung aus Emotionalität und Rationalität. Also man intellektualisiert das Ganze, aber ich habe immer in Verhandlungen, bin ein bisschen nach meinem Bauch gegangen, weil mein Bauch angefangen hat, so sich zu entspannen. Dann ist das ein Zeichen gewesen, dass wir in die richtige Richtung gehen. Für mich war das eine Kombination. Wenn es weit, weit weg ist, dann denke ich, no way, no way. Und dann geht man mit Argumente los und bla bla bla, hin und her, hin und her und hin und her. Du kannst aber auch feststellen, dass dein Gegenüber vielleicht totally unreasonable ist, vielleicht sogar unverschämt ist, was die Anforderungen. Das kann dann problematisch sein, aber ich glaube, das geht nur durch Argumente am Ende des Tages. Oder, Ford?
Ich gebe dir jetzt ein Beispiel, Paul. Nehmen wir mal an, wir haben ein Produkt verkauft und das Produkt hat zusätzliche Funktionen, hat also zusätzliche Vorteile. Und wir bieten die da, aber der Kunde erkennt sie nicht an. Obwohl die Sache so hell ist wie das Tageslicht. Warum? Was wir von dem Gegenüber erwarten, ist, dass er unsere Argumente und Ausführungen mit seinen logischen Werten vergleicht und abwägt. Und wenn er das täte, dann würde er sagen, verstehe ich, das sind Zusatzfunktionen. Das ist aber nicht das, was in seinem Kopf passiert. Er vergleicht unsere Argumente nicht mit seinen logischen Werten, sondern mit seinem Interesse. Und das Interesse ist, weniger zu zahlen. Und wenn die Argumente den Interessen nicht dienen, dann lehnt er sie ab und zahlt den Preis. Er klingt unvernünftig. Wenn wir jetzt weiter mit ihm diskutieren, dann haben wir nur noch einen Knoten auf der kommunikativen Ebene. Und somit ist das Ziel bei einer Verhandlung nicht, den Gegenüber zu überzeugen, nicht viel zu argumentieren, sondern die Motive, die Interessen des anderen zu verstehen, die Interessen, aber auch die Ängste und Albträume und diese zu bedienen. Und wie du siehst, wird eine Verhandlung, das ist die Annahme, dass man Verhandlungen rein rhetorisch führen kann, aber dem ist nicht so. Die Rhetorik ist nur ein ganz kleiner Teil der Verhandlungswelt und es gelingt selten Menschen über die Rhetorik abzuholen, weil sie am Ende in der Tat auch überzeugt sind, wie in dem genannten Beispiel. Aber sie dennoch nicht zustimmen, weil dann würden sie zwar logisch agieren, aber die Verhandlung verlieren. In dem besagten Beispiel würde derjenige dann sagen, okay, ich erkenne die Vorteile des Produktes an und dafür muss er aber mehr zahlen. Wenn er sagt, ich erkenne sie nicht an, ist er unlogisch und das, was er sagt, entspricht zwar nicht der Wahrheit, aber dadurch wird er die Verhandlung gewinnen. Und da siehst du, Rhetorik ist bedingt ein Mittel, um Verhandlungen zu gewinnen. Da geht es um viel mehr. Und letztendlich geht es immer darum, die Motive zu verstehen und diese passend zu bedienen.
Aber das ist doch eigentlich ein Riesenvorteil für Verhandlungen im Teamkontext, im Mitarbeiterkontext, weil das sind jetzt keine Fremden, die du plötzlich einmal triffst und sofort verhandeln musst, sondern du begleitest die Leute das ganze Jahr über. Gerade dieses Thema Motive, was bewegt diese Leute, was ist ihnen wichtig, das findet man ja idealerweise nicht in der Verhandlung direkt heraus, sondern lang vorher. Wie würdest du vorgehen, gerade wenn es darum geht, ein begrenztes Budget dadurch anzureichern, dass man auf die Motive des Mitarbeiters eingeht? Wie intensiv muss man vorher Informationen sammeln, Beobachtungen machen, um zu verstehen, was dieser Person wirklich wichtig ist, jenseits der Prozentzahl, die am Ende des Tages im neuen Vertrag drin steht, an Gehaltserhöhung oder Ähnlichem?
Wenn das Wort verhandeln fällt, wir assoziieren ein Bild damit. Und das ist der Moment, wo wir die Verträge haben. Die haben auch die Verträge, wir argumentieren. Aber Verhandlung ist ein Prozess. Und das beginnt mit dem Handshake oder sogar zuvor, weil alles, was ich jetzt tue, die Entscheidungsfindung des anderen beeinflusst. Das heißt, wenn ich in Interaktion mit einem Mitarbeiter bin, ich muss vom ersten Moment an bin ich in Verhandlung mit der Person und vom ersten Moment an muss ich alles wahrnehmen und registrieren, was diese Person tut. Verhandeln ist ja nicht nur eine Gehaltsverhandlung, sondern wenn ich auf dem Flohmarkt bin und eine Vase kaufen will, muss ich verhandeln. Wenn ich zu Hause bin und den nächsten Urlaubsort bestimmen will, muss ich verhandeln. Und wenn der Mitarbeiter sagt, hast du gerade Zeit und ich sage nein, dann ist es eine Verhandlung. Und dementsprechend muss ich in diesem fortlaufenden Prozess permanent das Verhalten, die Aussagen meines Gegenübers wahrnehmen, damit ich immer besser den anderen verstehen kann.
Wie würdest du denn empfehlen, diese Informationen, die man da sammelt, zu verwenden? Ich kann natürlich zum Beispiel meinem Mitarbeiter das ganze Jahr über kleine Gefallen tun und dann bei der Gehaltsverhandlung, wenn ich merke, ich gerade in die Defensive, diese Karten ausspielen und sagen, aber hör mal, ich habe dich da früher gehen lassen, da durftest du Urlaub nehmen, da habe ich das und das und das für dich getan. Oder es fortlaufend im Laufe des Jahres machen. Was wäre deine Empfehlung? Verhandlungskapital ansammeln und dann am Tag X ausspielen oder eher in den Dialog gehen? Jens, du hast da auch eine Meinung, so wie du aussiehst.
Ja, ich werde schon wieder wuschig, aber mach du erstmal.
Mal gucken, ob ihr widerspricht. Also erst Fuad und dann Jens. Dann gucken wir mal, ob die beiden gleich sind.
Ja, danke dir, Jens. Ich gehe jetzt mal voraus. Erst einmal, es gibt hier keine prinzipielle Vorgehensweise. Es kommt darauf an. Aber wenn ich über einen gewissen Zeitraum permanent verschiedene Gefallen tue, dann habe ich ja mein Gegenüber auf der psychologischen Ebene für seine Forderungen und Beharrlichkeit belohnt. Und wenn ich dafür nichts bekomme, dann entsteht schon eine Verhandlungsdynamik, nämlich ich muss geben und kriege nichts davon. Und demgemäß wird mein Gegenüber diese Dynamik weiterhin erwarten. Das heißt, wenn ich kleine Gefallen tue, muss ich schauen, registriert das mein Gegenüber? Ist es in der Tat Verhandlungskapital, was sich da ansammelt? Oder ist es für mein Gegenüber jetzt selbstverständlich und unbewusst will er im Grunde noch mehr Schenkung erwarten und will dafür nichts geben? Sollte das der Fall sein, muss ich das in der Tat transparent machen. Das heißt, wenn ich ihm Gefallen tue, muss ich das in irgendeiner Art verbalisieren, sodass es ihm bewusst wird, ich tue hier etwas für dich und irgendwann komme ich nochmals auf dich zu. Tue ich das nicht, dann steigt die Erwartungshaltung der anderen Person und am Ende will er noch mehr. Aber es gibt Menschen, die wissen, solche Gefallen zu schätzen. Und es gibt Menschen, die wissen das nicht zu schätzen. Das heißt, da muss ich auch schauen, wen habe ich gegenüber als Mitarbeiter?
Also grundsätzlich bin ich ja als Führungskraft, wenn ich das im besten Sinne der Sache verstehe, an der Entwicklung meines Mitarbeiters interessiert. Und ich habe natürlich einen Vertrag auf Gegenseitigkeit. Das heißt, ich verlange natürlich auch einen gewissen Einsatz dafür. Aber wenn ich jetzt schon das Wort Gefallen höre, da stellen sich schon mir die Nackenhaare hoch, weil hinter dem Wort Gefallen, was bei mir ankommt, ist ein Hintergedanke, ein manipulativer Hintergedank. Ich tue jetzt dem einen Gefallen und dafür kriege ich dann zur rechten Zeit was wieder. Das ist für mich schon falscher Vorsatz. Ja, also wenn ich einen Mitarbeiter aus der Situation heraus für gute Leistung auch entsprechendes Feedback gebe. Und das kann natürlich dann auch sein, dass ich sage, Mensch, du hast wirklich super gearbeitet. Das Projekt war extrem anstrengend. Hier hast du mal einen Restaurantgutschein. Geh mal mit deiner Frau gut essen. Dann ist das kein Gefallen, den ich ihm tue, sondern das ist eine Reaktion auf entsprechende Leistung. Wenn ich dem Mitarbeiter, was du sagst, einen Gefallen tue, Ich würde es umformulieren und sagen, ich gebe ihm unmittelbar positives Feedback für wahrgenommenen Einsatz. So, und dann ist das natürlich etwas, was ich hinterher in der Gehaltsverhandlung nicht aufrechnen kann, weil es ist quid pro quo im Endeffekt schon erledigt. Und wenn ich dem Mitarbeiter irgendein Häppchen hinschmeiße, um das als Verhandlungsmandat dann irgendwann wieder einkassieren zu wollen, dann habe ich aus meiner Sicht als Führungskraft einen falschen Blick auf meine Mitarbeiter.
Man kann aber sagen, du stärkst die Beziehung, oder, mit solchen Sachen?
Nein, auf keinen Fall. Die größte Arroganz der Führung ist zu glauben, dass die Leute nicht merken, wenn du irgendwas anderes im Schilde führst. Ja, wenn du den Leuten immer wieder einen Gefallen tust und den in der nächsten Gehaltsverhandlung einkassierst, dann bist du erledigt. Dann ist deine Glaubwürdigkeit sinkt ins Bodenlose und du brauchst nie wieder ankommen, weil dir es kein Mensch mehr abnimmt. Entweder du meinst es ernst oder du lässt es. Alles andere fliegt dir wie ein nasser Sack um die Ohren.
Da sind viele Punkte drin. Erst einmal, da war das Beispiel, dass ich jemanden für gute Leistung belohne von dir, Jens. Das ist ja kein Gefallen. Das ist genau wie du es gesagt hast, quid pro quo. Aber wenn der Mitarbeiter zum Beispiel aus gewissen privaten Gründen immer wieder früher nach Hause gehen muss und ich sage, ist okay, das ist ein Gefallen.
Ist es das? Also dann, entschuldige, dass ich da reinkomme, dann verstehe ich Gefallen wahrscheinlich härter, als ihr das meint. Sondern was ich in dem Moment mache, ist, ich anerkenne die persönliche Situation des Mitarbeiters und im Sinne der Fürsorgepflicht und Pflicht zur Gesunderhaltung, die ich habe, wäge ich ab, ob ich ihm diesen Freiraum geben kann. Das ist für mich kein Gefallen, sondern ein unmittelbares Reagieren auf eine Situation, die sich ergeben hat.
Das ist der Prozess hinter deiner Entscheidung. Aber auf der Verhaltensebene, das, was du tust, ist ein Gefallen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder siehst du, du tust ihm mehrfach ein Gefallen und er merkt es nicht. Dann wird er das möglicherweise unbewusst erwarten, je nachdem, wie seine Persönlichkeit ist. Dann ist es sinnvoll, dann zu schauen, okay, ich bin hier dabei, etwas zu geben. Das ist kein Quid pro Quo und ich nehme nichts dafür. Vielleicht hatten wir hier einfach ein Missverständnis, was die Begriffe betrifft. Und das andere Thema ist das Thema Manipulation. Wir Menschen manipulieren einander permanent. Die Definition von Manipulation ist gezielte und verdeckte Einflussnahme. Und das muss noch nicht einmal zu meinem Nachteil sein. Das heißt, wenn wir abends zusammen auf einen Kaffee uns zu bewegen und der andere will aber in eine Bar gehen, wir fangen an, einander zu manipulieren. Und zu erwarten, dass das Führen ohne Manipulation stattfindet, das gelingt einfach nicht. Ja? Die Frage ist in dem Zusammenhang, in der Tat, was ist meine Absicht dahinter? Das halte ich für wichtiger, als dass ich versuche, nicht zu manipulieren. Das geht einfach nicht.
Unbewusst einen ganz interessanten Punkt angesprochen, so nonchalant dieses Thema. Ich glaube, Jens hat es gesagt, wenn ich was in Aussicht stelle und es dann nicht liefere, bin ich im Prinzip verbrannt als Führungskraft. Und nächstes habe ich jetzt mal so zugespitzt gemacht. Paul nickt auch. Situation kennen wir auch alles. Und jetzt haben wir diese Situation, dass wir von anderen abhängig sind. Ja, ich bin die Führungskraft, ich stelle meinem Mitarbeiter was in Aussicht und 4 Wochen vorher sagt der CFO, sorry, hard times, wir haben hier hohe Energiepreise, wir können nicht liefern. Es gibt dieses Jahr eine Nullrunde oder der versprochene Bonus fällt aus oder you name it. Das heißt, jemand anders zieht mir meine Beziehungsgrundlage unter den Füßen weg, ohne dass ich was dagegen machen kann. Was hat es denn für Folgen für die Art, wie ich verhandle, wenn ich auch ein Stück weit machtlos bin? Sollte ich dann grundsätzlich darauf verzichten, Dinge in Aussicht zu stellen?
Also das ist ja wieder eine Mandatsfrage, ne? Ihr kennt ja meine Liebe für klare Mandate. Wenn ich ein Verhandlungsmandat habe, was ein gewisses Budget unbesehen von irgendwelchen geopolitischen Einflüssen abdeckt, also sprich, ich kann immer 5% Gehaltssteigerung geben, auch wenn, keine Ahnung, im Nahosten der Krieg tobt, dann kann ich auch mit gutem Gewissen sagen, ich habe auf jeden Fall Verhandlungsspielraum und no matter what, ich werde diesen Verhandlungsspielraum nutzen können. Wenn ich das nicht habe, wenn ich also damit rechnen muss, dass mir jemand mein Mandat kürzt, nämlich der CFO in dem Falle, dann wäre ich extrem vorsichtig, mich aus dem Fenster zu wagen, weil es alles eben negativ in die eigene Glaubwürdigkeit einzahlt. Wenn ich etwas verspreche, was ich nicht halten kann, dann unterminiere ich meine eigene Glaubwürdigkeit und das kann der Mitarbeiter nicht anders, als sich für immer zu merken.
Wie hast du das gelöst, Paul, in deiner Geschichte? Du hast dir große Organisationen geleitet als CFO. Irgendwie musstest du die Leute ja bei der Stange halten. Du konntest ja nicht immer sagen, ich kann dir nicht sagen, was nächstes Jahr ist.
Gut, ich war ja ein exzellenter Leader, Michael.
Ja, lass uns teilhaben an deiner Magic. Share your magic.
Gehalt hat keine Rolle gespielt bei meinen Mitarbeitern. Vielleicht hole ich euch ein bisschen ab, was ich jetzt als Unternehmer mache. Und das ist, glaube ich, relevant hierfür. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit diesem Bonus und Festgehalt. Das habe ich jetzt abgeschafft. Ja, also meine Philosophie ist jetzt, ich zahle Gehälter gut über Markt für Leute, die entsprechend auch qualifiziert und leisten, performen. Ja. Und ich sage, Bonus kommt in Frage, und ich sage das bewusst auf Englisch, for things above and beyond the call of duty. Weil ich sage, alles, was normal ist im Rahmen des Jobs, das ist in dem Gehalt abgegolten. Aber wenn du zum Beispiel eine komplett neue System einführst, wie man Kandidaten findet oder wie man Kunden überzeugt, das ist für mich above and beyond the call of duty und wird separat honoriert in Form eines Bonuses. Das haben wir jetzt eingeführt Ende des Jahres 25 und ich fühle mich wohl damit. Also wir sind auch, was die Gehaltserhöhungen dann, weil wir grundsätzlich über Markt sind, dann halten wir schon an die Inflationsrate, damit die Leute keine reale Verluste haben. Ja, vielleicht ein bisschen mehr als Inflation. Es war in der Tat etwas drüber. Aber ich fühle mich wohl mit diesem Bonus, weil wenn jemand was above and beyond the call of duty geliefert hat, dann weißt du es und weiß er oder sie es auch. Und das ist dann ein super angenehmes Gespräch, weil das ist wirklich dann ein Value-Add für die Firma. Da kann man wunderbare Gespräche führen dann mit Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Erstens, um Schätzung zu zeigen und zweitens, um das weiterhin als Kernpunkt unserer leistungsorientierten Firma zu etablieren.
Ja, und ich finde, wir müssen auch Gehalt als einen kleinen Bestandteil einer Personalentwicklung sehen. Gehaltsverhandlungsrunden sind eigentlich Personalentwicklungsgespräche. Und da geht es darum, was der Mitarbeiter möchte, was er erreichen möchte, was seine Motive sind. Es gibt Leute, die sind viel besser dabei, wenn sie nochmal interne Weiterbildungen bekommen und die wollen gar kein Gehalt. Oder es sind Leute, was der Ford ja auch sagte, die sagen, mir ist mehr Verantwortung viel wichtiger als Titel. Es geht doch darum, dass ich die Leute in ihrer besten Motivation als beste Version ihrer selbst kriege. Und deswegen muss ich ihnen doch auch einen Weg aufzeigen, wo sie ihre eigenen Wünsche, Entwicklungswünsche auch irgendwo wahr machen können. Weil wir leben ja in einer Zeit, wo die Menschen sich lifelong employable halten müssen. Und jeder hat unterschiedliche Sichtweisen, was er dafür vom Arbeitgeber erwartet. Und darauf muss ich eingehen. Und Gehalt ist nur ein kleiner Bestandteil.
Was ich bei dem Thema Bonus so interessant finde, das zahlt ja voll auf das ein, was wir vorhin besprochen haben. Ist es ein Gefallen oder wird es als Selbstverständlichkeit betrachtet? Wir kennen ja die Boni im Investmentbanking, wo sie ein absoluter Kernbestandteil der Bezahlung sind, wo jeder normale Investmentbanker in jedem Bonusgespräch erbost aufspringen wird und sagen, das ist zu wenig.
Ja, warum?
Weil es transaktional ist, oder?
Nein, weil Grundgehalt und Bonus bereits ausgegeben sind. Weil die Leute ihre Lebensstandards so hoch schießen, dass sie den Bonus brauchen, um ihren Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Weil sie einfach davon ausgehen, dass sie so geile Typen sind, dass sie einen Bonus sowieso kriegen. Deswegen springen die auf und sagen, bist du eigentlich irre, ich brauche meine Kohle. Nimm mal den Investmentbankern den Bonus weg und schau dir ihren Lebensstandard an. Der Lebensstandard richtet sich bei den allerwenigsten am Grundgehalt.
Konkrete Frage, auf die ich damit hinaus wollte, bevor Jens über die Investmentbanker. Meine Frage war eigentlich auch an Ford. Ist Bonus eigentlich grundsätzlich was Positives? Taugt es eher als Form der Anerkennung oder wird es häufiger dafür benutzt und auch so wahrgenommen? Oder ist es eigentlich ein relativ verkommenes, transaktionales Instrument, was eigentlich am Ende des Tages die Beziehung und die Entwicklung mehr beschädigt, als es die Beziehung stärkt?
Also wenn ich was dazu sagen darf, ich halte es für eine ganz schlechte Entwicklung, wenn es so ist, dass es eine Selbstverständlichkeit wird. Und da ist der Jens Investment Banking besser als ich. Aber ich habe genug Leute, die da in dem Bereich arbeiten. Und
ja, aber es passiert ja oft so. Deswegen ich bin sehr gespannt auf die Meinung von Ford dazu, wie du Bonus generell oder generell hier dieses Out of the Box, ich lege noch irgendwas auf den Tisch on top, wie du diese Sachen findest. Transaktional oder gut?
Ja, diesen Punkt hat ja, ich finde, Jens sehr gut ausgeführt. Wir haben viele verschiedene Möglichkeiten, jemanden zu honorieren. Wir haben Bonus, wir können Homeoffice bieten, wir können Weiterbildung bieten. Bonus ist eine dieser vielen Möglichkeiten. Im Kern aber geht es hier um Erwartungsmanagement und eine Verhandlung um die Erwartungshaltung. Damit beginnt diese Verhandlung. Und wenn ich per se Bonus gebe, ohne etwas dafür zu bekommen, dann habe ich die Erwartungshaltung des anderen hoch aufgesetzt. Und in dieser Verhandlungsdynamik bin ich dabei, etwas darauf zu zahlen. Das ist nicht gut. Das heißt, um deine Frage konkret zu beantworten, es kommt darauf an, wie ich diesen Bonus einsetze im Kontext des Verhandelns. Und je nachdem, wie ich das einsetze, kann ich das passend verwerten oder auch nicht. Und das sind die Kriterien erstmal, ist mein Gegenüber darauf aus? Und gebe ich das einfach umsonst weg oder bekomme ich eine passende Gegenleistung dafür? Ich möchte aber noch einen Punkt sagen für einen Aspekt vorhin. Ging es darum, was ist, wenn ich verspreche, du kriegst 5% und der kriegt kein 5%. Grundsätzlich beim Verhandeln ist es so, Konsistenz erzeugt Vertrauen. Aber Konsistenz ist ja nicht eine einmalige Sache. Das heißt, wenn ich in meinem Verhalten konsistent war und jetzt kommt der Nahostkrieg, dann sage ich, in diesem Fall geht's nicht. Dann kann ich das durchaus mein Gegenüber noch abholen. Aber wenn ich permanent inkonsistent bin, das wird schwierig.
Das ist ja auch das, was ich immer sage, der Mensch kann ja gar nicht anders, also hier Säbelzahntiger-Sprech, als seine Vorgesetzten immer wieder abzuscannen, 24/7, ob irgendwas ist, was für sie, für ihre Sicherheit, Perspektive und Kontrolle bedrohlich ist. Und Inkonsistenz ist eine solcher Sache. Damit verursache ich Unsicherheit im Sinne von, bin ich hier noch sicher, habe ich hier noch Perspektive, haben die den Laden noch in Kontrolle? Und damit kriege ich natürlich nichts anderes als den Mitarbeiter in den Fight or Flight. Dann kriege ich den Mitarbeiter natürlich im Misstrauen, dann bin ich genau da, wo ich nicht hin will. Und deswegen ist Plausibilität und Konsistenz eine der ganz wesentlichen Führungskriterien. Ich gebe dir völlig recht, es gibt Ausnahmen von der Regel. Da bin ich als konsistenter Führer auch so, dass ich sofort hingehe, wenn ich merke, ich kann meine Versprechung nicht halten. Und dann werde ich aber auch alles daran setzen, zum Beispiel Geldwert durch anderes zu ersetzen, damit ich zumindest zeige, ich versuche im Rahmen meiner Versprechungen, im Rahmen der jetzigen Möglichkeiten doch alles zu machen, um da dran zu bleiben. Und dann versteht das der Mitarbeiter und ich bin völlig bei dir, das kann ich einmal machen oder zweimal, aber dann auch nicht mehr, weil dann wird es zu einem Verhaltenspattern von mir als Vorgesetzter und das bringt die Mitarbeiter in die Flucht.
Michael, dürfte ich ergänzen, in der heutigen Zeit ist das Monetäre für die allgemein weniger wichtig als früher. Heute geht es viel um Soft-Faktoren. Wirst du gut geführt? Kannst du Homeoffice machen? Wie ist dein Chef zu dir? Wie ist der Spaßfaktor in der Firma? Es gibt ja eine erschreckliche Statistik, wie viele Menschen unmotiviert in ihre Firmen gehen. Das ist in Deutschland, Jens, du kennst dich da besser aus, das ist verdammt hoch, das ist unfassbar hoch. Ich glaube, ich habe was gesehen, Jens, 70-80%.
Also der Gallup Engagement Index sagt eigentlich Jahr für Jahr aus, dass zwischen 85-87% der deutschen Mitarbeitenden nur schwach oder gar nicht identifiziert sind mit ihrem Arbeitgeber und nur 13-15% sind hoch identifiziert.
Aber da sind wir ja beim Thema Teamführung und das finde ich eigentlich auch nochmal interessant, vielleicht als letzten Aspekt in unserem Gespräch heute vorhat. Wir haben ja darüber gesprochen oder rausgefunden, jetzt Verhandlung ist nicht das eine Match, das einmal im Jahr für 60 Minuten stattfindet, sondern es ist ein Beziehungsgeflecht, das über das ganze Jahr stattfindet und Jens nickt gerade auch sehr deutlich. Und bei Teamführung geht es ja auch nicht um transaktionale Einzelgespräche, sondern ich habe auch noch als Ziel als Vorgesetzter, dass mein ganzes Team mitzieht, dass ich Wertschätzung von denen erfahre, dass ich denen Wertschätzung gebe, dass wir als Team stärker sind als die Summe unserer Einzelteile. Wie schaffe ich es, diese lebenslange tägliche Verhandlung mit meinem Team zu führen, um diese Art der Beziehung so aufzubauen, dass ich Wertschätzung generiere, Wertschätzung gebe, ohne dauernd transaktional agieren zu müssen? Dass ich immer irgendwelche Boni geben muss, irgendwelche Sonderprojekte machen muss, wo es dann welche Benefits gibt, sondern einfach, dass ich ein Team auf meine Seite bekomme, gerade in schwierigen Phasen. Du hast gesagt, man muss immer gut zuhören, man muss Informationen sammeln. Was sind denn da die Erfolgsfaktoren, wie ich ein Team auf meine Seite bekomme, gerade in schwierigen Phasen?
Aus meiner Sicht, es ist gut, wenn man wertschätzend führen kann, aber manchmal muss man auch anders führen können. Ja? Beim Führen geht es um Durchsetzungsfähigkeit und Durchsetzungsfähigkeit ist eine Frage der Beziehungsbildung. Ich gebe ein Beispiel dazu. Nehmen wir mal an, wir haben eine Verhandlungsdelegation, die kommt hier rein und eine von denen spielt den Clown, macht zu viele Witze. Und dann gibt es eine Diskussion, das ist der Know-how-Träger, er bringt jetzt die besten Beiträge, aber wenn er jetzt redet, hört keiner zu. Das hat nichts zu tun mit dem, was er sagt, sondern mit der Beziehung, die er mit uns aufgebaut hat. Und in der unausgesprochenen Rangordnungshierarchie ist sie jetzt unten. In der unausgesprochenen, also der zwischenmenschlichen, nicht der organisatorischen. Dann kommt der Chef, der hat gewisse Eigenschaften. Beispielsweise, der ist zum Beispiel relativ langsam, wenn er spricht, langsame Sprechgeschwindigkeit, der ist entspannt, der hat einen klaren Blick, der schaut die anderen Personen etwas länger an als sonst und plötzlich alle hören zu, wenn er redet. Warum? Weil er eine andere Art von Beziehung mit uns aufgebaut hat. Das heißt, beim Thema Teamführung geht es erst einmal darum, die zwischenmenschliche Rangordnung zu klären. Und wenn mir das als Führungskraft nicht gelingt, dann habe ich keine Autorität, dann kann ich eine Rolle zugewiesen bekommen, aber ich werde fallen. Ich kann diese Rolle nicht so wiedergeben, wie es erwartet wird. An dieser Stelle kennt die Natur keine flachen Hierarchien. Mir muss es gelingen, ohne die Beziehung zu belasten, nicht auf Augenhöhe zu sein, sondern in der Tat drüber. Und das ist wirklich eine Kunst. Dann kommt der nächste Schritt. Ich habe verschiedene Personen und Persönlichkeiten in meinem Team. Ich habe Entscheider auch im Team, also ich habe Leader in meinem Team. Ich habe Beeinflusser, ich habe Leute, die Beobachter sind und sich zurückziehen. Da muss ich die auch noch passend behandeln. Aber der erste Schritt ist die richtige Beziehungsbildung mit meinem Team. Das heißt, Führen im Team geht über Beziehungsbildung und Struktur. Und ich muss auch nicht jeden Einzelnen überzeugen und es gelingt auch nicht, weil das Unternehmen war der Meinung, ich weiß etwas mehr als die anderen, ich kann etwas besser und deshalb bin ich hier der Leader geworden. Und es wird immer Menschen geben, die das nicht so sehen und die werden auch nicht abzuholen sein. Wenn die es so sehen würden, wären die an meiner Stelle. Das heißt, hier geht es nicht darum, jeden Einzelnen per Rhetorik zu überzeugen, sondern richtige Beziehungsbildung, klare Struktur, klare Richtung. Das ist die Vorgehensweise und das sind die Schritte.
Ich habe eine kleine Anmerkung dazu. Ich nehme alles, was du sagst und unterschreibe das, bis auf das Thema, dass ich nicht auf Augenhöhe sein muss, sondern etwas darüber. Also so wie ich da drauf gucke, ich verstehe dein Argument, aber so wie ich da drauf gucke, ich bin als Vorgesetzter eingesetzt, damit habe ich ein breiteres Mandat als meine Mitarbeitenden per se vom System her. Ich habe Entscheidungsmöglichkeiten, die meine Mitarbeitenden nicht haben. Das heißt, meine Rolle per se ist eine übergeordnete Rolle. Ich als Rolleninhaber, als Mensch jedoch, kann mit meinen Mitarbeitenden trotzdem in der Sache und sollte auch auf Augenhöhe kommunizieren. Was heißt für mich Augenhöhe? Also ich sag mal so, so wie ich das verstehe, auch im Sinne von Konsistenz, im Sinne von Plausibilität dessen, was ich tue, sage, also der Kongruenz, die ich unbedingt brauche als Führungskraft, dass ich wahrhaftig bin sozusagen, dann muss ich auch in der Lage sein, in einen Dialog gehen zu können mit meinen Mitarbeitern. Und Dialog bedeutet für mich, dass ich ein echtes Interesse habe, dass ich eine gewisse Offenheit habe für meine Leute, dass ich empathisch bin und ihnen mit Wertschätzung, Respekt und auf Augenhöhe begegne. Nur dann ist ein menschlicher Dialog möglich und damit dann auch die Möglichkeit, den Menschen wiederum zu sehen und mit dem Menschen in eine Beziehung zu gehen, der dann ja auch eine Rolle hat. Und über diese Beziehung dann tatsächlich auch die Rollenklärung vorzuführen, das Erwartungshaltungsmanagement auch abzuklären, damit jeder weiß, wo er am anderen ist und dann auch die Maßgaben gemeinsam zu verhandeln, unter welchen Prämissen wer wann welchen Bonus kriegt oder welche Weiterentwicklung oder eventuell auch nicht weiterentwickelt wird. Ja, aber auf der Menschebene würde ich sagen, ist diese Augenhöhe unbedingt möglich, aber auch erforderlich, um meine Glaubwürdigkeit als Mensch zu bekommen und diese Beziehung tatsächlich so zu festigen, dass ich als Rolleninhaber dann in der Rollendiskussion auch hart in den Diskurs gehen kann miteinander.
Jens, ich stimme dir 1000% zu. Also Augenhöhe, ich könnte das auch nicht anders mit meiner Leute reden, wohl wissen, dass ich der Chef bin, ja. Aber um das etwas auf Makroebene wieder etwas zu schieben, wenn die Erwartungshaltung von Wertschätzung ist nur monetär, dann stimmt was nicht in der Firma. Und Jens, du wirst es bestätigen, die Werte in der Gesellschaft, auch Corona-bedingt etc., Generation Z, mein Team ist ja Generation Z, Wertschätzung ist für die sowas von wichtig, ja, und Work-Life-Balance ist für sie auch wichtig und das muss man auch akzeptieren, ja, und wenn man das akzeptiert, dann ist die Bereitschaft auch an einem Tag, wo wir ein Projekt abschließen müssen, ein bisschen mehr zu geben, aber dann können sie an einem anderen Tag dann auch zum Beispiel früher heim und so. Das ist diese Universum von Werte, die hat sich komplett verschoben. Viele jüngere Menschen lehnen Verantwortung bewusst ab, auch für mehr Geld. Sie wollen das nicht. Und das muss man respektieren.
Und letztendlich, ihr beide liegt falsch.
Da müssen wir verlängern, Michael.
Wenn beispielsweise ein Vorgesetzter zu seinem Mitarbeiter geht, er klopft an, er geht rein, der Mitarbeiter sagt Hallo, er schreibt für 17 Sekunden weiter, erst dann steht er auf und gibt die Hand. Ja? Wenn das mehrfach passiert, wird dieser Vorgesetzte diesen Mitarbeiter gegenüber an Autorität verlieren. Das sind unbewusste Abläufe. Umgekehrt geht es in der Tat auf. Chefs leisten sich solche Sachen. Aber sollte sowas passieren, dann wird er an Autorität verlieren. Er kann sich den Mund fusselig reden und der andere hört ihm gar nicht zu. Und wenn man nicht auf Augenhöhe, sondern drüber ist, dann kann man immer noch sehr wertschätzend mit dem anderen umgehen. Das ist kein Widerspruch. Aber wenn man meint, an dieser Stelle bei solchen interpersonellen Rangordnungskonflikten nachgeben zu können und Autorität zu behalten, das ist nicht der Fall. Es gibt einen Unterschied zwischen Political Correctness und Wahrheit der Verhandlungswelt. Dieses Thema der Rangordnungsklärung und Augenhöhe, das ist sehr komplex. Es kommt aus dem Unbewussten. Ich kann Stunde darüber reden. Und Rangordnung bedeutet, ich bitte ihn höflich und freundlich darum, aber er macht, was ich will. achte ich allerdings in subtilen Momenten des Umganges, wo ganz subtile Abwertungen, Demütigungen stattfinden, nicht darauf, dann würde ich an Autorität verlieren und ich kann mich nicht durchsetzen.
Ich verstehe sofort, was du sagst. Ich würde unterscheiden. Ich würde sagen, menschlich bin ich auf Augenhöhe mit meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterin. Da bin ich von überzeugt. Aber natürlich durch meine Verantwortung, meine fachliche Herkunft, meine Erfahrungen und so weiter und so fort, bin ich drüber. Ja.
Das ist die Rationalisierung. Ja.
Ja, das ist war jetzt gerade meine Rationalisierung vor live. Du willst das auch widersprechen, Klaus, aber wir haben keine Zeit mehr.
Ich fasse zusammen, wir sind uns alle einig, Verhandeln ist eigentlich ein ganz normaler Teil der Führung, aber findet nicht nur 60 Minuten im Jahr statt, sondern die ganze Zeit. Es geht darum, Beziehungen zu managen, wo es auch etwas unterschiedliche Sichtweisen gibt zwischen dem Unternehmer, dem Führungskräftecoach und dem Verhandler, ist das Thema, wie wichtig ist es, die informelle Rangordnung zu klären. Ja, da hat man wahrscheinlich unterschiedliche Perspektiven darauf, aber ich glaube, die Kernmessage ist immer Informationen sammeln, immer nah bei den Leuten sein, wie es so schön heißt, und dann daraus zu zehren, wenn es wirklich zur Verhandlung kommt. Ich glaube, es war ein sehr intensives Gespräch. Ich glaube, dass wir viel herausgearbeitet haben, aber wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weiterquatschen. Wahrscheinlich würde uns keiner mehr dabei zuhören. Deswegen beende ich das Ganze jetzt mal hier. Ihr könnt alle drei noch weiter ansprechen. Wer euer Lieblings-TPE-Buddy ist, ihr findet die Kontaktdaten von Ford, Jens und Paul in den Shownotes. Und ich habe noch einen kleinen Hinweis. In Folge 64 habe ich mit Jens darüber gesprochen, wie man als Leader einem Team Orientierung gibt in unsicheren Zeiten. Das hat sich jetzt auf die wirtschaftliche Lage bezogen, aber es gilt natürlich auch dann, wenn Konflikte sind, wenn wenig zu verteilen ist oder sowas. Wer da nochmal tiefer reintauchen will, findet da auch noch einige konkrete Tipps. Jetzt sage ich aber auch an der Stelle erstmal vielen Dank an unseren Gast Ford. Schön, dass du bei uns warst.
Sehr gerne.
Und an Paul und Jens für euer leidenschaftliches Mitdiskutieren.
Gerne. Hat Spaß gemacht. Danke.
Ford, ich hoffe, unser Podcast war für dich weniger schlimm als die Teilnahme an der Geiselnahme, an dem Kidnapping.
Wir gehen gerade noch, Michael.
Auch wichtiges Kommunikationsthema, die Benchmarks niedrig setzen und dann schön drüber springen. Ja, wunderbar. Wenn das mal kein Kompliment ist, Paul und Jens, für unseren Podcast. Jetzt sage ich aber endgültig goodbye und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei The People Equation. Eure TPE-Crew heute, das waren Jens, Paul, Michael und unser Verhandlungsprofi Fuad Forghani. Auf bald bei unserem Podcast. Bleibt aufrecht, ehrlich und gesund. Bis bald.